РД. Баща ми беше градинар. Сега е градина. Не знам откъде да започна.
Mein Vater war Gärtner. Jetzt ist ein Garten. Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Möge das der Anfang sein. Es ist natürlich die Rede von einem Ende, aber wo beginnt das Ende?
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzsaler und Anne-Dore Krohn.
Berlin hat gerade die Weltliteratur zu Gast. Abdulrazak Gurnah war hier, Hertha Müller, Samantha Harvey. Denn das Internationale Literaturfestival Berlin ist ein Magnet für Literaturstars und auch für alle, die Literatur lieben. Und Orte und Worte tut das natürlich auch und wir tummeln uns auch hier auf dem Literaturfestival. Und Anne-Dore hat sogar auf der Bühne gesessen. Sie hat den Abend mit Georgi Gospodinow moderiert und mit ihm über sein Buch Der Gärtner und der Tod gesprochen. Hallo Anne-Dore.
Hallo Nadine.
Jetzt wieder hier und nicht mehr auf der Bühne.
Ja, jetzt nicht mehr auf der Bühne, sondern vor dem Mikrofon. Ich habe mich total gefreut, Georgi Gospodinow mal persönlich zu treffen. Der ist ja der mit Abstand bekannteste bulgarische Schriftsteller, hat 2023 den International Booker Preis gewonnen. Und seitdem ich seinen Roman Zeitzuflucht gelesen habe, bin ich wirklich großer Fan von diesem Schriftsteller. Das ist ein wahnsinnig toller Roman über eine Gesellschaft, die sich lieber in die Vergangenheit flüchten möchte, als sich der Gegenwart zu stellen. Jetzt sein neues Buch, Der Gärtner und der Tod, schlägt ganz andere Töne an. Das ist ganz leise, ganz poetisch. Ein Buch über den Vater mit Gedanken über das Sterben und das Leben. Ganz berührend, traurig, aber auch lustig und voll mit Erinnerungen und Geschichten.
Ja, ich habe leider noch gar kein Buch von ihm gelesen, bin aber ganz neugierig geworden. Und vor allem, wenn ich dieses Cover sehe, also das Cover sehe von dem neuen Buch, ein Garten, also man sieht eine Blumenzwiebel, Sprossen und Samen. Was hat es denn mit diesem Garten auf sich?
Ja, das ist sowas wie die zentrale Metapher in diesem Buch. Und das zeigt sich schon am ersten Satz, den ich ganz stark finde. Mein Vater war Gärtner, jetzt ist ein Garten. Und Georgi Gospodinow hat erzählt, dass diesen ersten Satz mitten im Schreiben irgendwann gefunden hat und gemerkt hat, das ist die Essenz des Buches, das ist der Anfang. Und da lief es auch mit dem Schreiben, hat er gesagt. Und dieser Vater steht exemplarisch für eine Generation von Vätern im Sozialismus. Also das Buch hat auch was Universelles, so privat oder persönlich es auch ist. Und diese Väter, sagt Gospodinow, haben es nicht gelernt, ihre Gefühle auszudrücken. Und das ist ganz wunderbar poetisch beschrieben, wie der Garten dem Vater hilft, Zugang zu seinen Emotionen zu finden. Also an einer Stelle heißt es, er sprach durch ihn und seine Worte waren Äpfel, Kirschen, große rote Tomaten.
Ah, oh, das schreit ja eigentlich nach einem Treffen im Garten.
Ja, ich habe auch gedacht, hätten wir ihn irgendwo draußen getroffen, dann wäre es ganz bestimmt ein Garten gewesen. Aber Georgi Gospodinow ist so ein begnadeter Erzähler, dass er die Bühne beim ILB wirklich zum Blühen gebracht hat. Also der kann einfach so toll erzählen, dass man das Gefühl hatte, die Tulpen wuchsen, die Bienen summten. Er hat erzählt, wie der Vater den Garten immer mitgenommen hat, wenn sie umgezogen sind. Es war ganz toll, ihm zuzuhören. Er hat in seiner Muttersprache gesprochen auf Bulgarisch und wir wurden simultan gedolmetscht von Harrietta Braun und Milan Radev, also deren Stimmen hört man in dieser Folge von Orte und Worte auch. Und die Stimme des Schauspielers Barnaby Metschurat, der hat nämlich die deutschen Passagen gelesen. Einige kennen ihn vielleicht aus dem Fernsehen.
Also dann springen wir jetzt mal in diesen Fantasiegarten auf die Bühne des Internationalen Literaturfestivals Berlin mit Anne-Dore und Georgi Gospodinow. Und sie sprechen über Der Gärtner und der Tod.
Schönen guten Abend. In Ihrem sehr bekannten und sehr erfolgreichen Buch Zeitzuflucht haben Sie ja die Blende ganz weit aufgezogen. Das ging dann wirklich um ganz Europa. Und jetzt fokussieren Sie auf einen ganz kleinen Ausschnitt, auf zwei Menschen, auf Vater und auf Sohn. Und doch steckt auf eine Art die ganze Welt darin. Wie sind denn die Reaktionen bisher? Das Buch ist ja schon eine Weile draußen. Sie waren schon eine Weile auf Lesereise damit. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leserinnen und Leser ähnliche Erfahrungen kennen, weil Ihr Buch ja eine ganz universale Erfahrung beschreibt, nämlich das unaufhaltsame Sterben eines geliebten Menschen.
Тази книга е не само за баща ми. Тази книга е за хората от поколението на баща ми, родени в края на войната.
Es ist ein Buch nicht nur für den Vater, es ist grundsätzlich für diese Generation, die am Ende des Krieges geboren wurde. Menschen, denen es nicht ganz klar war, wie sie ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können. Aber man kann sagen, sie waren emotional stumm. Aber sie haben die anders gezeigt. Das ist auch eine Geschichte, wie diese Generation zum Beispiel ihre Arme geöffnet hat, um jemanden zu umarmen. Weil die Väter haben vorher nicht ihre Kinder umarmt. Das hieß, ein Mann tut sowas nicht. Aber am Ende des Lebens meines Vaters und dieser Generation insgesamt kam diese Sprache der Gefühle, die fingen an, ihre Kinder, vor allem ihre Enkelkinder, zu umarmen. Und das war für mich sehr interessant, das zu verfolgen. Warum? Mein Vater zum Beispiel hat auch seinen Garten gepflegt. Als ich dieses Buch geschrieben habe, bin ich zu dem Gedanken gekommen, das war seine Art, uns seine Liebe zu zeigen. Und als er immer wieder zu mir und zu meinem Bruder sagte, komm zu uns. Er hat nicht gesagt, komm, weil ich mich nach euch sehne. Er sagte immer, warum kommt ihr nicht? Wir haben wunderbare Tomaten gerade. Das war seine Sprache. Und der Vater grundsätzlich ist in der Literatur ein sehr wichtiges Thema. Es wird weniger über ihn geschrieben. Und wenn man über den Vater schreibt, schreibt man traurige Briefe. Der Vater ist so ein bisschen auf der Seite, so seitliche Figur. Der kommt, erscheint, aber er ist nicht wie die Mutter, die immer dabei ist. Die Mutter ist die Luft, die man einatmet. Und der Vater, so wie man sagt, in verschiedenen Leuten, bekannte Leute, der Vater ist derjenige, der getötet werden muss. Ich habe versucht, was anderes zu machen. Ich habe versucht, meinen Vater zu verstehen. Für mich war eben dieser Monat, der hier in dem Buch beschrieben ist, war entscheidend. Als wir zusammen saßen und geschwiegen haben, weil ihm das Reden schwer fiel, war das eigentlich das intensivste Gespräch, das wir je geführt haben. Und eigentlich das Buch ist über dieses Gespräch, nicht nur, aber auch über dieses Gespräch.
Ich fand es sehr interessant, gerade dass Väter oft sonst am Rand sind und die Mütter oft so dominant sind, viel Raum einnehmen. Sehr auffallend in diesem Buch, Georgi Gospodinow, ist, dass alle anderen Figuren wirklich nur Randfiguren bleiben. Die bekommen hier auch keinen Platz für ihre Trauer und so weiter. Es geht wirklich um Vater und Sohn. Zwischendurch dachte ich, aber wie trauert denn die Mutter? Was ist mit der Tochter, mit der Ehefrau? Das war sicherlich eine ganz bewusste Entscheidung von Ihnen als Autor, die Nebenfiguren so blass zu lassen, oder?
Es ist eine komplizierte Frage. Irgendwie stimmt das, aber eigentlich geht es hier um eine ganz stark konzentrierte Zeitspanne. Stellt euch vor, euer Vater liegt im mitten des Zimmers in einer Wohnung oder in eurer Wohnung. Es wird immer schwieriger, mit ihm umzugehen. Er bewegt sich kaum noch. Und in einem gewissen Maße ist es auch verschonend, wenn man den anderen, deiner eigenen Tochter zum Beispiel, auch Bestimmtes erspart. Wenn man ihr ersparen kann, das, was mit ihm passiert, den Tod ihr zu ersparen, meinetwegen. Diesem Buch, in diesem konkreten Fall, war der Tod meines Vaters eigentlich meine Aufgabe, meine Sorge, neben ihm zu stehen, zu sitzen, bis zu dem Augenblick, wo man ihn verabschiedet, bis zur Wohnungstür, wo er dann weg musste und nachher alleine ohne ihn zurückkehrt. Das oblag mir eigentlich. Und das Buch konzentriert sich auf dieses Gespräch. Aber gleichzeitig gibt es auch im Buch eine Menge von Flashbacks. Wir kehren zurück zu dem abwesenden Vater, zu den Mythen zwischen Vater und Sohn. Es sind immer irgendwelche Fahrten zu bestimmten Inseln oder die Väter gehen zu irgendwelchen Ümpfen in der alten Mythologie. Anderswo gehen die Väter nur in Kneipen oder sind auf jeden Fall abwesend. Aber die Rückkehr des Vaters ist in dieser Geschichte ein ganz wichtiges Motiv. Das betrifft auch die Bibel, Jesus' Vater zum Beispiel. Für mich war es besonders interessant, verfolgen zu können, diesen einzelnen konkreten Fall, wie das Leben versickert, wie es fortgeht. Der Tod an sich hat eigentlich nichts Interessantes. Es ist ein schwarzes Loch, über das keine Geschichten bestehen, kann man nichts erzählen. Aber das Interessante ist dieser Weggang, wie das Leben Zentimeter um Zentimeter wegtröpfelt und verschwindet. Und es geht darum, was bis zum letzten Augenblick noch passieren kann. Wisst ihr, was für mich besonders, wie soll ich es besser sagen, das Traurige und das Dramatische als Satz war in dieser Geschichte? Wenn jemand stirbt, weil wir natürlich aus der romantischen Literatur kennen, erwarten wir, dass da ganz wichtige Aussagen gegen Ende des Lebens gegeben werden, dass da Ratschläge erteilt werden. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Am Ende bleibt nur ein Kampf gegen den Schmerz, und das erlaubt dir nicht, große Philosophien hier abzugeben oder auch diesen Spruch Licht, mehr Licht loszuwerden. Das Letzte, was mein Vater sagte, die letzten Worte waren: Kümmert euch um meinen Personalausweis, denn ihr werdet ihr bald brauchen. Dieser Satz war für mich ein sehr wertvoller Satz. Der zeigte eigentlich die wahre, die tatsächliche Sorge des Vaters, der immer der Vater bleibt für seine Kinder, selbst wenn er geht. Er will eigentlich nicht zur Last fallen, er will alles noch in Ordnung bringen. Das ist eine besondere Art von Großzügigkeit, das ist ein Denken an den anderen. Und dieser Satz war für mich so wertvoll wie Goethes Satz, wenn wir annehmen, dass der ihn wirklich ausgesprochen haben soll. Also der Gedanke hinter diesem Buch war, dass wir feststellen, wie sehr die ganz kleinen Sachen für einen ganz einfachen Menschen, mein Vater war der absolut einfachste und normalste Mensch, welche Sachen bleiben von jemandem? Im Buch habe ich eine Liste der Sachen, die von ihm im Zimmer übrig geblieben sind. Materielle Sachen, eine nicht zu Ende gerauchte Zigarettenbox, eine Zeitung mit einem Kreuzworträtsel, das er nicht zu Ende gelöst hatte. Die Zeitung hat in dem Buch eine wichtige Rolle, denn er war einer der altmodischen Menschen, die Zeitungen lesen. Ich kaufte für ihn jeden Tag die Tageszeitung. Und wisst ihr, es war was ganz Besonderes, hat man gespürt, wenn man die neue Zeitung jemandem reicht, der eigentlich fortgeht. Denn auf den Titelseiten der Zeitungen gibt es irgendwelche ganz schwierige, schlimme Geschichten aus der Welt, wie wir sie kennen. Unglücke, Kriege, all das, was heutzutage passiert. Und der Mensch, aber der diese Welt verlässt, muss lesen über diese Vorkommnisse in der Welt. Ich schämte mich eigentlich für die Welt, aus der er sich verabschiedete, ihm das vorzulegen. Er löste aber immer sehr gerne Kreuzworträtsel. Und das bekam plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Das Kreuzworträtsel ist jener Labyrinth, denn am Ende ist natürlich der Weggang mit einem sehr schweren physischen Schmerz verbunden. Und der physische Schmerz schützt vielleicht vor dem metaphysischen Schmerz, vor dem Gedanken an das, was nach dem Tod kommt. Und was ist der Tod? Er löste also Kreuzworträtsel, weil er auf diese Weise den Schmerz ein bisschen zur Seite schieben wollte oder zur Seite lenken wollte. Und seine letzten Worte, die von ihm blieben, waren eben die Wörter, die er in dieses Kreuzworträtsel eingetragen hat. Italienischer Fußballer mit 5 Buchstaben, ein deutsches Automodell und solche Sachen. Das sind ganz triviale, banale Sachen, aber in dieser Situation verwandeln sie sich zu einem Teil einer für mich ganz besonderen Erhabenheit des Alltags.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, dieses Buch zu lesen. Es ist in 91 kurzen Kapiteln geschrieben und Sie schreiben nicht nur vom Sterben des Vaters, sondern Sie schreiben auch sehr viel über sein Leben. Es gibt sehr, sehr viele Erinnerungen. Wir springen jetzt mal rein. Wir hören jetzt Barnaby Medjugorje. Aber den Anfang, den liest Georgi Gospodinov auf Bulgarisch.
Баща ми беше градинар. Сега е градина. Не знам откъде да започна. Нека това бъде началото. Става дума за край, разбира се, но откъде започва краят?
Mein Vater war Gärtner. Jetzt ist ein Garten. Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll, möge das der Anfang sein. Es ist natürlich die Rede von einem Ende, aber wo beginnt das Ende? Ich glaube, ich habe mir in die Hose gepinkelt.
sagte mein Vater an der Schwelle. Er stand im Rahmen der Eingangstür, empfindlich abgemagert, leicht gebeugt, mit jener Gebeugtheit, die für große Menschen charakteristisch ist. Sie fuhren ihn spät am Abend her, es war Ende November. Er war 300 Kilometer auf der Rückbank gereist, im Liegen, um den Schmerz ein wenig abzuschwächen. Es war mir gelungen, für den nächsten Tag einen Untersuchungstermin zu bekommen. Ich habe Angst, flüsterte mir meine Tochter in einem Augenblick ins Ohr. Jetzt wird mir bewusst, dass sie es als Erste gespürt hat. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht, wollte es nicht wissen. Lass mich hier schon sagen, dass der Held am Ende dieses Buches stirbt. Nein, noch nicht einmal am Ende, sondern schon in der Mitte, aber danach ist er wieder lebendig. In allen Geschichten, die vor seinem Tod spielen. Oder danach, denn wie Gustin immer sagte, in der Vergangenheit fließt die Zeit nicht nur in eine Richtung. Als ich klein war, suchte ich mir in der Bibliothek nur die Bücher aus, die in der ersten Person geschrieben waren, weil ich wusste, dass in ihnen der Held nicht sterben würde. Nun, dieses Buch ist in der ersten Person geschrieben, obwohl sein wahrer Held stirbt. Es überleben nur die Geschichtenerzähler, doch auch sie werden eines Tages sterben. Es überleben nur die Geschichten und der Garten, den mein Vater angelegt hatte, bevor er starb. Bestimmt erzählen wir deshalb, um einen weiteren parallelen Korridor zu schaffen, in dem die Welt und alle in ihr am rechten Platz sind, um die Erzählung in ein anderes Beet umzuleiten, wenn es gefährlich wird und der Tod herbeiströmt, so wie der Gärtner das Wasser in das nächste Beet im Garten umleitet. Ich wünsche mir Licht auf diesen Seiten, weiches, nachmittägliches Licht. Dies ist kein Buch über den Tod, sondern über die Sehnsucht nach dem Leben, das fortgeht. Da gibt es einen Unterschied. Sehnsucht nach einer mit Honig gefüllten Wabe, aber auch nach den leeren Zellen dieser Wabe, nach ihnen sogar noch stärker. Sehnsucht nach dieser Wabe, an die sich auch die Wachskerzen erinnern, während sie in unseren Händen abbrennen. Halb so wild, wie er immer sagte. Katalog der Krankheiten. Mein Vater zählt seine Krankheiten auf wie Homer die Schiffe im zweiten Gesang der Elias oder beschreibt sie so detailliert und bildlich wie das Schmieden von Achilles Schild im 18. Gesang. Mein Vater erzählte immer weiter. Der Doktor hörte mit halb geöffnetem Mund zu. Diese Scheherazade, mein Vater. Mein Vater erzählte auf Leben und Tod. Er wusste, hört er auf, wird alles, was er in den Behandlungsraum gebracht hat, verschwinden wie der morgendliche Tau auf den Erdbeeren im Garten. Nur während er erzählte, spürte er keinen Druck in den Rippen, kein Reißen im Kreuz, kein Stechen in der Brust, da war keine Spur von Schmerzen. Stillschweigend hatten sich im Behandlungsraum die jüngeren Ärzte und die Krankenschwestern versammelt. Und durch die Tür lugten die anderen Kranken herein, um zu sehen, was da los war. Was für Lämmer, Ferkel, blühende Kirschen und Geschichten das waren. Und wer zuhörte, der hatte keine Schmerzen mehr. Mein Vater erzählte. Er erzählte und seine Stimme wurde langsam schwächer. Und am Ende, als das letzte Wort verklungen war, begann er nur noch mit den Händen zu beschreiben. So werde ich ihn erzählen lassen, weil ich will, dass es in seinem Roman hell ist und weil es genau so war. Und fragt den Arzt, wenn er mir nicht glaubt. In seinem Aschenbecher findet sich immer noch ein wenig Blütenstaub eines Kirschbaums und am Saum seines Kittels ein Tropfen Blut.
Vielen, vielen Dank, Barnaby Metschurat, für diese Lesung. In der Übersetzung von Alexander Sitzmann ist dieses Buch eben auch auf Deutsch erschienen. Und spätestens jetzt ist klar, es geht in diesem Buch auch um die Kraft des Erzählens, um die Kraft von Geschichten. Mein Vater erzählte auf Leben und Tod, haben wir gerade gehört. Sie nennen ihn sogar eine Scheherazade. Und auch für den Erzähler haben Geschichten, hat das Erzählen hier eine rettende Kraft. Sie streuen immer wieder Episoden ein, Georgi Gospodinow, die ihr Vater erzählt hat. Kleine Anekdoten, Heldentaten, Heldengeschichten, lustige Geschichten. Was für eine Funktion hatten diese Geschichten für Sie beim Schreiben? Das wirkt zum Teil wie so eine Art helfende Selbstmedikation von rettenden Geschichten.
Когато нещата стават
wenn die Sachen wirklich unerträglich werden im Buch, die habe ich gedacht. So ein Survivor-Kit mit solchen Geschichten von meinem Vater. Mein Vater konnte wunderbar erzählen. Der war der Geschichtenerzähler bei uns in unserer Familie. Und wenn man mich fragt, wer hat auf mich die größte Wirkung gehabt in der Literatur, werde sagen Borges, meine Oma und mein Vater. Im Deutschen ist es nicht so, im Bulgarischen sind alle drei mit B fangen die an. Aber mein Vater war ein richtiger Geschichtenerzähler und deswegen wollte ich auch in diesem Buch Geschichten haben. Ich wollte kein sentimentales Buch. Ich wollte, dass da drei Erzählstränge laufen. Die eine Erzählung ist ganz genau und ganz kalt, weil Sterben ist nichts Schönes. Es ist genau das Gegenteil eigentlich von den Geschichten. Ich wollte dieser Tod, der Latein spricht, die Epikrisen, die Krankheitsberichte, alle diese Beschreibungen, die wir mit meinem Vater gelesen haben über seine Metastasen. Ich wollte diese Sprache, medizinische, kalte Sprache zeigen und nicht irgendwie verschweigen. Andererseits die menschliche Stimme des Menschen, der trauert und der am Gehen ist. Und an dritter Stelle sind diese Geschichten, was eigentlich danach bleibt aus seinem Leben. Die Geschichten, die Scheherazade, wie wir wissen, sie erzählt, um ihr Leben zu retten oder zumindest das Ende zu verschieben. Solange du erzählst, bleibst du am Leben. Und deswegen war diese Geschichte, dass ich als Kind immer Bücher geholt habe, die in erster Person geschrieben sind, weil dann stirbt der Held nicht. In diesen Geschichten findet man die Lustigkeit meines Vaters, sein Humor, seine Möglichkeit, dem Tod den Rücken zu drehen und zu sagen, nee, ich kümmere mich jetzt nicht um dich. Und dieser Kontrast zwischen der warmen Sprache des sich verabschiedenden Menschen und der kalten medizinischen Sprache. Das ist die Funktion dieser Geschichten. Damit ein Kreuzworträtsel zu einem Ereignis, zu einem Vermächtnis macht. Auch dieser Satz, schaut, dass ihr meine ID-Card nachher zur Hand habt, damit ihr euch nicht fragt, wo sie ist, wenn man den Sterbeschein aufstellen möchte. Das ohne eine Geschichte wäre eine einfache Aussage. Aber das Leben meines Vaters ohne Geschichten ist das Leben eines Durchschnittsmenschen, der am Ende eines Krieges geboren ist und sein ganzes Leben in einer Zeit durchgelebt hat, was er weder verstand noch dazu gehören wollte. Es gibt viele Geschichten darüber, was er gemacht hat, wenn es zum Beispiel offizielle Feierlichkeiten gab zum 9. September. Und die Geschichte, wie nach der Mauerfall diese Generation eigentlich nicht den Anschluss finden konnte. Aus der Ferne betrachtet sind das lauter Geschichten, bei denen man Misserfolg hatte, bei denen man gescheitert hat. Aber mein Vater konnte daraus aus seinem Scheitern wunderbar ironisch darüber erzählen und eine Geschichte machen. Und wenn ich darüber spreche, möchte ich das zu seinem Ehren, dass ich ein Teil von diesen heiteren Geschichten zeige, erzähle, dass ich eine Selbstironie mir erlaube. Das war die Kraft von diesen Menschen, die eigentlich unscheinbare Menschen waren in den Dörfern, weit aus dem öffentlichen Raum. Das war für sie die rettende Möglichkeit in einem stark ideologischen System, später in einem Leben, was in Einzelteilen zerfiel.
Es gibt einen sehr schönen Satz über die Kraft des Geschichtenerzählens Ihres Vaters. Der Vater war Hirte einer kleinen Herde von Geschichten, die er sich von Hand aufgezogen hatte und die ihm überall hin folgten. Haben Sie jetzt diese Herde übernommen? Sind Sie jetzt auch auf eine Art der Archivar der Geschichten Ihres Vaters?
Ich hoffe, ich wollte, dass diese Geschichte nicht verloren geht. Mein Vater kommt aber in allen Büchern, die ich geschrieben habe, vor, in Physik der Schwermut, in Zeitzuflucht und irgendwie in Zeitzuflucht stirbt er sogar. Stirbt eigentlich der Vater des Erzählers, aber wenn wir bestimmte Szenen uns ausdenken, der Vater des Erzählers in Zeitzuflucht stirbt in einer Vergangenheitsklinik, und zwar indem er sein Gedächtnis verliert und er erinnert sich nur an die 60er Jahre und er will die ganze Zeit eine Zigarette aus der 60er Jahre anzünden, Stewardess-Zigaretten, als Kind habe ich die auch probiert, furchtbare Zigaretten, ich habe das ganz heimlich gemacht, aber das war die Generation meines Vaters, die haben wunderbar geraucht. Schön zum Ansehen. Und ich wollte diese Gäste, wie sie zum Beispiel geraucht haben, und die haben das sicherlich im Kino von französischen oder alten italienischen Filmen sich angeguckt und angewöhnt. Und der Vater des Erzählers in Zeitzuflucht fragt nach einer Stewardess-Zigarette. Und als mein Vater starb, wir waren alleine im Zimmer und dann hat er, ohne dass er die Szene wusste, hat er nach einer Zigarette gefragt. Ich habe nicht lange gezögert. Ich habe nicht gesagt, nee. Ich habe ihm die Zigarette gegeben und ich hatte das Gefühl, dass wir was abspielen, was geschrieben ist. Er hat 2, 3 Züge gemacht, einfach um diese Gäste vorzuführen und dann die gelassen. Damit will ich sagen, mein Vater war schon immer ein Teil meiner Erzählungen, meiner Bücher. Er war in einer Geschichte, die weißen Unterhosen der Geschichte. Das ist eine Geschichte, die sehr ironisch ist über ihn. Ich habe dann das in einer Erzählung wiedergegeben. Und er hat immer geklagt, so ein bisschen scherzhaft, dass seine Freunde diese Geschichte leider gelesen haben, weil eigentlich sie keine Bücher gelesen haben. Aber diese Geschichte, just diese Geschichte haben Sie gelesen, wo er in Unterhemd Wäsche im Hof aufhängt und dann die Machokultur in Bulgarien hat sich darüber lustig gemacht. Und mein Vater sagte, wie konntest du das nur, mich vor allen hier zum Gelächter preisgeben? Die rufen mich jetzt an. Aber mein Vater war, wie gesagt, ein Teil meiner Bücher und bleibt, weil er auch ein Erzähler war.
Nun sind wir ja schon mittendrin im Thema Fakt und Fiktion und überall, wo man Rezensionen zu diesem Buch liest, steht immer Georgi Gospodinows persönlichstes Buch. Sie haben aber diesem Buch, Sie sind ja ein natürlich versierter Erzähler, Sie jonglieren mit Fakt und Fiktion seit Jahren, Sie haben diesem Buch eine Vorbemerkung vorangestellt und in der steht, dass einem eine Geschichte nicht mehr gehöre, wenn sie sich in Worte gekleidet habe, dass sie dann genauso Teil der Wirklichkeit wie der Fiktion sei. Warum war es Ihnen wichtig, sich damit mit dieser Vorbemerkung vom autobiografischen Schreiben abzugrenzen?
Nein, es ging nicht darum, dass ich Abstand gewinne, sondern ich glaube tatsächlich daran, dass wenn du eine Geschichte in Worten fasst oder sie niederschreibst, dann ist es nicht mehr sicher, inwieweit es deine Geschichte ist oder ob es etwas ist, was sich in Fiktion verwandelt hat, etwas, was man niedergeschrieben hat. In letzter Zeit denke ich darüber nach. Mit uns passieren ganz unterschiedliche Sachen, aber gewinnen sie denn ihre endgültige Form erst dann, wenn wir sie erzählt haben, wenn wir sie in eine Geschichte aufgenommen haben? Ich meine, dass das, was mit uns geschieht, was mit uns passiert, geschieht erst dann tatsächlich, nachdem wir es in einer Geschichte nach und weiter erzählt haben. In gewisser Maßen sind die Geschichten, wie soll ich es besser nennen, das Erhabene sozusagen. Ansonsten könnten wir jeden Tag um 3 Uhr nachmittags einen Kaffee trinken und würden nichts von dem uns merken, wenn wir das machen. Aber einmal passiert um 3 Uhr nachmittags, dann erzählen Sie es jemandem oder man wälzt es durch seinen Kopf und dann verwandelt sich das Ganze in eine ganz andere Art von 3 Uhr nachmittags. Um jetzt scherzhaft das zu formulieren, ich glaube, die Leute lesen ihre Horoskopen am Ende der Zeitung nicht aus anderen Gründen, sondern um dieses Gefühl vielleicht zu gewinnen, dass alle alltäglichen Sachen, die uns passieren, dass dahinter eigentlich ein ganz hoher Sinn, Gott oder das Schicksal, eine besondere Sternenkonstellation, die einen großen Plan für uns haben. So ist es ähnlich auch mit den Geschichten. Die Geschichten halten die Ordnung der Welt zusammen. Ohne Geschichten ist das Leben oder es zerfällt eigentlich in einzelne 3 Uhr Nachmittage sozusagen, banale 3 Uhr Nachmittage. Aber ich habe sehr gern den Nachmittag. 3 Uhr nachmittags ist für mich meine Lieblingszeit übrigens. Und ich will eines Tages darüber schreiben, was um 3 Uhr nachmittags nicht passiert.
Stimmt wirklich. In allen Büchern, glaube ich, von Ihnen wird immer wieder der Nachmittag beschrieben. Das Licht des Nachmittags, die tolle Zeit des Nachmittags scheint wirklich Ihre Lieblingszeit zu sein. Ich mag da aber noch mal kurz nachhaken. Wenn Sie dann aufschreiben und dann steht auf dem Papier mein Vater oder das Wort Ich. Ist in dem Moment, wo Sie das niederschreiben, dieses Ich eine Figur und auch mein Vater eine Figur und hat Ihnen das beim Schreiben über Ihren Vater vielleicht auch geholfen, so ein bisschen Distanz aufzubauen?
Da, Pakshe kaže, ima razlika mezhdu biografično i lichno.
Ja, ich sage nochmal, es gibt einen Unterschied zwischen dem Biografischen und dem Persönlichen. Das kann ich natürlich nur hier in diesem Saal einräumen. Wie viel Prozent wahr ist im Buch und wie viel ist ausgedachtes? Ich sage immer so ungefähr 87%. Das denke ich mir einfach aus, wenn man mir so eine Frage stellt. Aber wenn ich schreibe oder mein Vater, dann ist es nicht mehr biografisch. Das bleibt aber persönlich und für mich ist es wichtiger, dass es persönlich bleibt. Einmal hat man Fellini mal gefragt, er macht ja sehr persönliche Filme über seine Kindheit und so weiter. Und man hat Fellini gefragt, beziehungsweise man hat es ihm vorgeworfen, das reicht doch jetzt. Wie lange willst du diese Sachen, diese biografische Filme machen, diese persönlichen Filme? Und der hat geantwortet, selbst wenn ich einen Film über einen Fisch drehen soll, dann wird es immer noch ein biografischer Film sein. Das ist ganz allgemeine Geschichten, die man hat. Deswegen wirkt auch die Literatur. Wenn ich über meinen Vater was erzähle, jemand wird kommen zu mir und wir sagen, das ist doch meine Geschichte. Mein Vater ist genauso gestorben. Ich saß neben ihm, ich hielt seine Hand und am Ende sagte er mir was Ähnliches, was deiner gesagt hat. Warum ist das dann nur meine Geschichte? Das ist nicht meine Geschichte allein.
Lassen Sie uns unbedingt noch mal zum Garten kommen. Das ist ja wirklich die zentrale Metapher, das zentrale Bild in diesem Buch. Sie haben vorhin schon kurz erwähnt, dass Ihr Vater durch diesen Garten auch Emotionen ausdrücken konnte, die Einladungen, die er ausgesprochen hat, das Ernten und so weiter. Und ich habe daran gedacht, dass eine Bekannte mir neulich erzählt hat, die hat einen Garten übernommen von einer verstorbenen Frau. Sie kannte diese Frau aber nicht. Sie hat gesagt, ich habe im ersten Jahr die Frau kennengelernt, je nachdem, wo was rauskam. Und in ihrem Buch steht auch, mein Vater hat uns doch letzte Worte hinterlassen, sagte ich mir, im Frühling werden wir sie lesen. Glauben Sie das, dass man wirklich einen Menschen oder einen Garten lesen kann und den Menschen dadurch kennenlernen kann?
Oh, da. Das sind особенные bulgarские
гардини. Das sind besondere bulgarische Gärten, von denen hier die Rede ist. Das sind Gärten nebeneinander, schöne Tulpen wachsen und auch Tomaten, Unmengen an Tomaten. Das heißt, der rote der Tulpen und das rote der Tomaten gehen ineinander über in solch einem Garten, obwohl auch zu verschiedenen Jahreszeiten. Mein Vater hat sehr viel Blumen angebaut. Für jemanden, der eigentlich ein kräftiger, strenger, großer, patriarchalischer Typ darstellen sollte, hat er eigentlich verräterisch sich den Blumen gewidmet. Unmengen an Blumen. Eigentlich war der größte Teil des Gartens bestand aus Blumenrabatten. Er verschenkte den Boden für Blumen. Er hätte dort irgendwas Nützliches, Zucchini, Zwiebeln, Knoblauch, was weiß ich, Kürbis anbauen können. Aber für ihn waren die Blumen was ganz Besonderes und für mich war das auch sehr wichtig. Das war ein Teil seiner nicht erzählten Geschichte. Er hatte Tulpen sehr gern, ganz besonders sehr dunkelblaue, indigoblaue holländische Tulpen, wenn jemand sich an Indigo überhaupt erinnert, was Indigo war, also Durchschlagspapier auf Bulgarisch. Als wir in meiner Jugend häufig von einer Wohnung in die nächsten gewechselt haben, holte sich mein Vater die Zwiebeln aus der Erde von diesen Tulpen und nahm sie mit. Das war praktisch ein migrierender Garten. Der Garten wanderte. Und das Erste, was für ihn wichtig war, wenn wir irgendwann kamen, die Tulpen zu pflanzen, und dann war das schon das Zuhause. Das war kein Haus mehr, das war unser Zuhause, weil da wuchsen eben diese Tulpen, deren Zwiebeln er mitgebracht hatte. Mit der Zeit verloren sie ein bisschen von ihrer Schattierung, die wurden heller, aber er hatte sie bis zuletzt immer mit sich gebracht. Das war der Sinn des Gartens für ihn.
Jetzt ist ja wirklich kaum was so aufgeladen metaphorisch wie ein Garten. Also die Keime, die Samen, das Wachsen, die Ernte, das wieder Verblühen, das Vertrocknen, das wieder etwas zu Erde wird, aber dann wieder aufersteht. Und Sie schreiben an einer Stelle, die Botanik weiß noch immer ein bisschen mehr über den Tod. Kann es uns helfen, wenn wir Gärtnern, können uns Gärten lehren, ein bisschen besser mit der Sterblichkeit umzugehen oder uns vielleicht ein bisschen besser darauf vorzubereiten?
Die Botanik weiß tatsächlich mehr darüber, wie man vergeht, wie man stirbt, ohne eigentlich zu sterben. Darüber, dass dort eine ganz andere Zeit läuft. Die Zeit in der Pflanzenwelt ist eine zyklische Zeit. Wir sind leider ungerechtfertigterweise leben wir linear. Wir werden geboren und irgendwann nach 80 Jahren gehen wir in Ausland, vielleicht auch mit 90 Jahren, ist dann die Zeit gekommen. Aber wenn solch ein Mensch in einen Garten geht, er bringt seine eigene lineare Zeit in eine zyklische Zeit. Das ist auch die Zeit der Mythen, das ist die biblische Zeit, das ist die Zeit der Unsterblichkeit. Auf diese Weise verleiht der Garten auch den letzten Trost, den wir brauchen. Heute habe ich mir darüber gedacht, dass viele ältere Leute es vorziehen, in den Garten zu gehen, besuchen den Garten. Der Garten, so auch die alte Kunst, die Museen, geben uns ein anderes Gefühl. Auch sie verhelfen zu einem Treffen mit dem Tod und auch mit der Ewigkeit. Zumindest für eine gewisse Zeit ist der Garten stärker als der Tod. Der Gärtner stirbt, aber der Garten, die Kirschen, die werden auch nächstes Jahr Früchte bringen, der Kirschbaum. Und auch im übernächsten Jahr wird der Kirschbaum Kirschen bringen. Irgendwann verwandelt sich der Garten natürlich in Natur, verwildert, sie wird von Unkraut überwuchert, aber das Gefühl, dass du den Garten wegnehmen kannst, aber den Garten nicht umbringen kannst, das ist eine tröstliche Vorstellung.
Und es ist ja auch kein Zufall, so schreiben Sie es zumindest in Ihrem Buch, dass Ihr Vater im Winter gestorben ist.
Ja. Das gibt es bei uns in der Familie eigentlich. Sterben die Männer im Winter, sodass ich zurzeit nicht sterben kann. Aber mein Großvater sagte, wie soll ich im Sommer sterben? Es gibt so viel zu tun. Man soll im Winter sterben.
Der Ich-Erzähler im Buch oder Sie ist kein Gärtner. Gibt es denn die Möglichkeit, dass ich oder Sie noch ein Gärtner wird und diesen Garten des Vaters übernimmt? Wie steht es denn um diesen Garten im Moment?
Seit Jahren, wenn man mich fragt, wie ich mich sehe in die Zukunft, ich sehe mich als ein Gärtner, der Bienen züchtet. Mein Vater hat auch Bienen gehabt und ich denke, das ist fast wie eine Zen-Meditation, Bienen zu halten. Allein dieses das Geräusch, den sie machen, ist schon Zen an sich. Ich werde ein Laie als Gärtner. Ich lese natürlich Bücher dazu. Ich kaufe mir auch eine Zeitung Der Garten. So eine Zeitung haben wir in Bulgarien, sodass ich im Bilde bin, was jeder Jahreszeit zu tun ist. Aber ich habe auch das Notizbuch meines Vaters, in dem er alles notiert hat im letzten Jahr, als er krank war. an welchem Tag, was er gemacht hat, was er eingepflanzt hat, wann er gegossen hat, wann auch andere Tätigkeiten durchzuführen sind. Ich frage mich, ob er das nicht für uns eigentlich aufgeschrieben hat. Und eines der lustigen Sachen in diesem Buch war, dass als das Buch vor einem Jahr in Bulgarien erschien, ein paar Leute haben mir erzählt, wie sie angefangen haben, die Zwiebel, die Steckzwiebel so einzupflanzen in ihren Gärten, wie es in dem Buch von meinem Vater beschrieben ist. Ich glaube, mein Vater wäre glücklich, das zu wissen, dass das so geschieht, weil er wünschte sich, dass er ein guter Gärtner ist. Er war selber auch ein Laie, er hat sich das selber beigebracht. Aber das Gute, das Helle in diesem Buch ist, dass seine Notizen ganz pragmatisch weiterleben.
Могат да бъдат използвани съвсем прагматично.
Wie schön. In diesem Buch sind auch Zeichnungen. Da möchte ich Sie noch kurz fragen, bevor wir zur letzten Lesung kommen. Es gibt auch kleine botanische Illustrationen. Also es ist wie so eine visuelle Parallelerzählung. Kleine Keime, Saaten, Samen, auch eine Fliege. Und Sie arbeiten nicht das erste Mal mit Bildern. Sie haben auch in anderen Büchern schon zum Beispiel einen Ausschnitt aus einem Notizbuch verwendet. Warum war es Ihnen wichtig, diesen Text auch noch um diese kleinen botanischen Illustrationen zu erweitern?
Das ist mein Garten wiederum. Es gibt zwischen dem Gärtnerei und Schreiben von Büchern schon Parallelen. Mein Vater war ein Gärtner, der Geschichten erzählte. Sein Garten war der Garten der Geschichten. Ich versuche auch, Geschichten zu erzählen. Vielleicht werde ich irgendwann Gärtner. Die Parallele hier ist, dass wenn man schreibt und wenn man einen Garten anlegt, selbst wenn man nicht bewusst darüber nachdenkt, tut man etwas gegen die Endlichkeit, gegen die Sterblichkeit, etwas, was eigentlich dich überdauern wird. Und deswegen wollte ich da einen Garten haben. Dann werde ich vielleicht ein Geheimnis, was ich noch nie erzählt habe. Aber wir haben mit der Künstlerin, die diesen Umschlag gemacht hat, auch der deutschen Ausgabe. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Viele bulgarische Leser haben das nicht gesehen. Ich wollte das ganz hinten diskret, dass ein kleiner Foto von meinem Vater ist. Und das habe ich hier getan, ganz hinten. Das ist ein Foto von mir und von meinem Vater. In der deutschen Ausgabe gibt es dieses Foto nicht. Vielleicht bei der nächsten Auflage können wir das machen. Sie fragen nach Fiktion und nach Realität. Dieser Stock auf dem Umschlag, den mein Vater selber gemacht hat, das ist das tatsächliche Foto von ihm. Vielleicht sollte man das nicht erzählen, aber das ist doch ein Teil von dieser Geschichte. Und wenn diese Geschichte einmal erzählt ist von diesem Stock oder von diesem Foto, das sind für jeden Einzelnen da. Das wird vielleicht jemand nachmittags alleine lesen um 3.
Wir hören jetzt nochmal zum Abschluss einen kleinen Auszug aus dem Buch, und zwar das letzte Kapitel, Kapitel 91. Darin geht es um vieles, was man nicht weiß, und wir hören nochmal Barnaby Metschurat.
Nachdem mein Vater gestorben war, erinnerte mich eine Freundin der Familie aus ganz anderem Anlass an die Nachricht, die ich ihr bei der Geburt meiner Tochter geschickt hatte. Ich hatte ganz vergessen, was ich geschrieben hatte. Sie zeigte sie mir. Die Nachricht lautete: R ist zur Welt gekommen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Natürlich schickte ich danach noch eine begeisterte und detaillierte Nachricht über das Baby. Und trotzdem, ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Tochter ist zur Welt gekommen. Das Ereignis ist außergewöhnlich, was bedeutet außerhalb des Gewohnten, der gewöhnlichen Tage. Es stellt sie auf den Kopf. Und niemand hat mir beigebracht, was man als neugeborener Vater tun soll. Wenn ich wüsste, an wen, würde ich heute sicher so eine Nachricht verschicken. Mein Vater ist gestorben, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich mit den Tagen und Nächten tun soll. Besonders mit den Nachmittagen, dort verhält sich die Trauer still, wie eine Katze, die sich nicht rührt, sitzt die da und sieht dich an. wie ein Büffel, der sich in der Mitte des Zimmers auf den Boden hat plumpsen lassen und um den du nicht herumgehen kannst. Ich weiß nicht, was ich mit den Sommern tun soll. Sie waren mit ihm und meiner Mutter verbunden, mit dem Haus und dem Garten. Ich weiß nicht, was ich mit all den hervorspringenden Erinnerungen tun soll. Ich weiß nicht, was ich mit der Vergangenheit tun soll und auch nicht mit den Tagen, die kommen. Ich weiß nicht, was ich mit meiner Mutter tun soll, die nicht weiß, was sie mit den Kleidungsstücken meines Vaters tun soll und sie immer noch jede Woche wäscht. Ich weiß nicht, was ich mit dem Hund Jacko tun soll, der immer noch auf ihn wartet und bis zum Ende auf ihn warten wird. Ich weiß nicht, was ich an seinem Geburtstag tun soll, ob dieser Tag posthum gefeiert wird oder ob es jetzt ein anderes Datum gibt, das den Geburtstag auslöscht, das Datum seines Todes. Ich weiß nicht, was ich an Ostern und an Weihnachten tun soll, an allen bevorstehenden Feiertagen und an allen Nachmittagen, die noch kommen.
Ja, so endet dieses Buch mit der Hilflosigkeit, mit der wir zurückgelassen werden. Aber doch nicht ganz, denn am Ende steht auch noch eine weitere Illustration. Es gibt noch einen Samen und die Blüte eines Schneeglöckchens. Damit entlasten Sie uns aus diesem Buch mit dem Werden und Vergehen. Damit möchten wir Sie auch heute Abend entlassen. Ich bedanke mich sehr bei den Stimmen des Abends, bei Barnaby Mechorat für die Lesung. Vielen Dank. Und für viele unsichtbaren, aber nicht weniger wichtigen Dolmetschenden, Harrietta Braun und Milen Rade, vielen Dank fürs Simultandolmetschen. Ja, und am Ende darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank für das Gespräch, Georgi Gospodinov. Schön, dass Sie da waren.
Das waren Anne Dore und Georgi Gospodinov beim Internationalen Literaturfestival Berlin im Gespräch über Der Gärtner und der Tod. Das klingt wirklich nach einem sehr intensiven Abend, Anne Dore.
Ja, die Leute hingen ihm an den Lippen. Man spürt es ja immer, wenn man auf der Bühne sitzt und ins Publikum schaut, wie die Stimmung ist. Es waren einige Bulgarinnen und Bulgaren da. Für die anderen gab es zum Glück die deutsche Übersetzung. Und nach der Veranstaltung standen die Leute lange geduldig am Signiertisch an. Das hat wirklich ewig gedauert. Und Georgi Gospodinov hat ganz geduldig und freundlich alle Bücher signiert und Fotos gemacht.
Dieses Buch, das berührt einen ja schon, also das nehme ich jetzt mit aus eurem Gespräch. Würdest du sagen, das ist ideal für alle, die gerade eine geliebte Person verloren haben?
Vielleicht aber auch nicht nur. Also er hat erzählt, dass sich viele Leute bei ihm melden und erzählen, dass sie Kontakt zum Vater oder zu den Eltern wieder aufgenommen haben nach dem Lesen seines Buches. Also das sorgt auch dafür, dass man wieder ins Gespräch treten kann mit seinen Eltern, wenn sie denn noch da sind. Aber natürlich kann man Der Gärtner und der Tod auch als ein Trostbuch lesen. Es geht ja um eine sehr universelle Erfahrung, dass man jemanden verliert, den man liebt, dass man das nicht aufhalten kann, dieses Sterben, dieses Vergehen. Aber es ist eben auch, das hat er im Gespräch ja mehrfach betont, ein helles Buch, trotz allem. Das war ihm wichtig. Oder in seinen Worten, es ist kein Buch über den Tod, sondern über die Sehnsucht nach dem Leben, das fortgeht.
Georgi Gospodinov, Der Gärtner und der Tod, aus dem Bulgarischen übersetzt von Alexander Sitzmann. Erschienen ist das Buch im Aufbau Verlag und es hat 240 Seiten.
Ja, und diese Folge von Orte und Worte findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen, unter anderem bei Apple Podcasts und in der ARD-Audiothek. Und da gibt es noch jede Menge andere Podcasts über Kunst und Kultur und natürlich über Literatur.
Ja, tschüss und viel Spaß beim Lesen und Hören. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.